Wir sind mitten in dieser Serie, The Book of Timothy, und ich möchte einsteigen mit dem Text, und ich möchte ihn zuerst lesen von heute, diesen Text. Dieser Text darf uns heute herausfordern. 2. Timotheus 2, 22-24, und da heißt es: Lass dich nicht von Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Das ist jung natürlich, je nachdem, ich fühle mich jung, du dich auch, sicher, sehr gut. Dein Ziel sollte ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Folge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Mit törichten Spekulationen hingegen, die nur von Unverstand zeugen, gib dich nicht ab. Du weißt ja, dass sie zu nichts anderem führen als zu Streitigkeiten. Und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die zu lehren, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, und muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Und sollen dann die ganzen die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den richtigen Weg zeigen. Wir dürfen geduldig den Menschen den richtigen Weg zeigen. Und ich finde es so spannend, dieser Vers, dieser Abschnitt fängt an mit: Lass dich nicht von deinen Leidenschaften fortreißen, und endet mit dem Satz: Geduldig den richtigen Weg zeigen. Und dazwischen drin passiert ganz, ganz viel. Ganz viel, was mich persönlich herausfordert, ganz viel, was dich persönlich aber auch ermutigen darf. Und genau das möchten wir heute entdecken. Dieser Timotheusbrief, dieser zweite Brief, ist wahrscheinlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Wir können davon ausgehen, dass Paulus danach keinen Brief mehr geschrieben hat, also wirklich keinen, der öffentlich bekannt ist. Wo er ihn genau geschrieben hat, wissen wir nicht, ob es im Gefängnis war oder im Hausarrest. Aber es ist der letzte Brief, und es geht immer wieder darum, dass er Menschen ermutigt, dass er Timotheus ermutigt, dran zu bleiben, festzuhalten, nicht aufzugeben, dran am Glauben dran zu bleiben, das Wichtige zu erkennen und das Richtige zu erkennen und Schritte zu gehen. Und ich finde es so spannend, weil wir dort sehen können, wie Paulus Menschen immer wieder neu auch ermutigt zu sagen: Hey, bleib dran. Und es darf was sein, was für unseren Alltag gilt. Wir dürfen wissen: Hey, wir dürfen dranbleiben und dürfen dafür kämpfen. Und das Thema von heute ist dein Wandel. So von dem Prozess her zu sagen, von meiner Leidenschaft, die mich vielleicht wegbringt von Gott, hin zu dem: Geduldig zeigt mir immer den Weg, brauchst einen Wandel. Es muss etwas passieren in mir. Ein Wandel heißt immer, dass ich etwas von A nach B bringe. Also irgendwas verändert sich immer. Und die Frage ist: Wie gehe ich mit diesen Veränderungen um? Sehe ich in diesen Veränderungen Chancen oder sind es nur Herausforderungen für mich? Und dieser erste Vers, 22, da heißt es: Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Hast du dir schon mal ein Ziel gesteckt in deinem Leben? Zum Beispiel dein Ziel, einen Führerschein zu machen? Wer hat erfolgreich den Führerschein schon abgeschlossen? Willst du das Ziel nochmal machen, nochmal einen Führerschein zu machen? Nee, du hast ja das Ziel schon erreicht. So ein Ziel, was ich schon erreicht habe, muss ich nicht nochmal machen. Ich habe es ja schon erreicht. Und Paulus schreibt hier: Dein Ziel soll dein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben und Lieben und Frieden erfüllt ist. Keiner von uns wird einen perfekten Glauben in seinem Leben jemals erreichen. Keiner von uns wird einen perfekten Frieden erreichen oder eine perfekte Gerechtigkeit. Aber Paulus ermutigt uns, nach diesem Ziel zu streben, weil es ein Teil des Himmels ist. Ein Teil des Himmels, was wir auf Erden holen können, indem wir Gott immer wieder neu in den Mittelpunkt stellen und erleben können, dass wir echte Gerechtigkeit erleben dürfen. Dass wir echten Frieden und echte Liebe erleben dürfen. Aber hier geht es nicht um das Ziel, dass ich das irgendwann erreicht habe und dann mich in einen Sessel hocke und sage: Okay, gut, jetzt habe ich es geschafft. Sondern es ist kontinuierlich, jeden Tag neu, mein Leben lang. Wenn ich Ja zu Jesus gesagt habe, darf ich das jeden Morgen neu machen, zu sagen: Hey, ich setze mir dieses Ziel, Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden in meinen Alltag hineinzutragen. Und nicht, weil ich so besonders gut bin oder so genau so viel Kraft habe oder Energie habe, sondern weil ich weiß, dass Jesus mit mir geht, kann ich gerecht sein, kann ich Frieden erleben. Wir möchten es heute ein bisschen vertiefen und verstehen, was es heißt, solche Ziele zu erleben. Und ich kann mir Ziele setzen, aber um Ziele wirklich zu erreichen oder Ziele anzugehen, muss ich etwas tun. So, du kannst dir dieses wunderschöne Ziel setzen, abzunehmen. Oder kannst dir das Ziel setzen, deinen Bachelor zu beenden. Ist doch ein absolut geniales Ziel, das du dir setzt. Aber irgendwann musst du an diesen Punkt kommen, auch anzufangen. So, wenn du deine Bachelorarbeit nie schreibst, dann wirst du auch nie den beim Bachelor beenden. Wenn du nie anfängst, irgendwas zu tun, dass du anfängst, hey, ich möchte abnehmen, und nie was dafür tust, dann wirst du nie dieses Ziel erreichen. Irgendwo muss dieser Wendepunkt kommen, wo du sagst, hey, ich bin bereit, Mut zu fassen. Ich bin bereit, Energie zu investieren und was zu verändern. Ich bin nicht einfach nur da und warte ab, sondern ich bin bereit, was zu tun. Und das ist der erste Punkt, dein Wendepunkt. Dein Wendepunkt in deinem Leben ist der Anfang, dein Ziel zu erreichen. Der Anfang ist nicht die Entscheidung, sondern eigentlich fängt es erst in dem Augenblick an, wo ich etwas tue, wo ich aktiv herangehe. Ein Ziel muss ich immer aktiv angehen. Ich kann es nicht nur im Kopf haben. Da wird nichts passieren. Sondern ich muss mich aktiv dafür entscheiden, dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt sind wir manchen Menschen einfach echt so faul, also ich persönlich auch, dass wir eigentlich erst anfangen, in unserem Leben etwas zu verändern, wenn irgendwas so fest drückt, dass wir es verändern müssen. Wir gehen eigentlich erst diesen Wendepunkt in unserem Leben an, wenn irgendwas uns trifft, dass wir eigentlich sagen, okay, jetzt sind wir bereit, was zu verändern. Vielleicht ist es ein Schicksalsschlag oder irgendwelche Umstände kommen dazu und du sagst, okay, jetzt wäre ich bereit. Aber Paulus ermutigt uns zu sagen, hey, nee, geh dein Ziel heute an, unabhängig davon, wie es dir gerade eben geht. Unabhängig von dem, was du gerade eben erlebst, wir dürfen uns entscheiden, dieses Ziel zu erreichen. Der Auslöser für meinen Wendepunkt kann also was Positives, was Negatives sein. Das Positive ist, ich entscheide mich selber dafür. Und das Negative ist, die Umstände entscheiden mich dafür. Die Umstände zwingen mich dazu. Aber ich darf dieses Ziel erreichen, weil ich mit Jesus gemeinsam unterwegs bin, diesen Wendepunkt in meinem Leben erleben. Und ich weiß nicht, was für Wendepunkte du in deinem Leben erlebt hast oder was für Dinge du erleben möchtest. Aber ich kann dir einen ganz aktuellen Wendepunkt aus unserem Leben erzählen, beziehungsweise aus meinem Leben. Mein Vater kam vor 2 Jahren auf uns als Kinder zu und hat zu uns gesagt, hey, ich wäre bereit, euer Elternhaus zu verkaufen. Also als ich Teenie war, habe ich geerbt, weil meine Mutter verstorben ist. Und ich habe 1/6 von dem Haus geerbt. Und mein Vater hat gesagt, hey, ich bin bereit, das Haus jetzt zu verkaufen, weil ihr braucht jetzt quasi finanzielle Unterstützung für eure Zukunft. Und wir haben gesagt, hey, wir sind bereit, diesen Schritt zu gehen. Und wir wussten, dieser Schritt ist nicht einfach. Etwas aufzugeben, wo du 15 Jahre deines Lebens verbracht hast, die dich geprägt haben, mit dem du ganz, ganz viel verbindest. Besonders auch noch mit einem Menschen, wo du sagst, ich habe jemanden verloren in diesen Umständen. Und zu sagen, ich lasse das einfach los. Aber irgendwann sind wir bereit gewesen, diesen Prozess anzugehen. Diesen Wendepunkt anzugehen. Und irgendwann wurde dieses Ziel erreicht. Wir hatten letzte Woche den Notartermin und haben das final unterschrieben und das Ding ist vorbei. Aber Ziele zu erreichen bedeuten immer auch einen Prozess und Prozess bedeutet Veränderung. Und es bedeutet, dass ich Dinge angehen darf und die sind manchmal auch nicht einfach. Manchmal sind sie schmerzhaft, Dinge loszulassen in meinem Leben. Dinge auch abzugeben, zu sagen, Gott, hey, ich gebe sie ab oder ich gehe sie an. Genau in diesen Momenten, wo es herausfordernd wird, dürfen wir unseren Fokus auf Jesus setzen und ihn in den Mittelpunkt stellen. In diesen Wendepunkten ist es so gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich finde es so spannend, was Paulus in diesem zweiten Teil des Verses schreibt. Der erste Teil nochmal, dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben und Lieben und Frieden erfüllt ist. Und jetzt schreibt er in diesem zweiten Satz quasi, folge diesem Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Wir können diese Ziele niemals erreichen, wenn wir alleine unterwegs sind. Du kannst das Ziel nicht allein in deinem Kämmerchen erreichen, dass du Glauben lebst, dass du Frieden erleben kannst. Weil mit dir persönlich bist du vielleicht immer eigentlich irgendwie im Unfrieden. Ein wirklicher Frieden kann erst in Gemeinschaft erlebt werden. Eine wirkliche Gerechtigkeit kann erst mit Jesus im Mittelpunkt erlebt werden. Glaube wächst dort, wo ich meinen Glauben mit anderen Menschen teile. Nicht wie ihn nur für mich behalte. Liebe wird dann erst spürbar und lebendig, wenn ich sie in Gemeinschaft hineinbringe. Paulus ermutigt uns, fordert uns heraus, immer wieder neu in diese Gemeinschaft hineinzukommen. Sein Gottesdienst, in sein Haus zu kommen und zu sagen, hey, ich teile mein Leben mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und ich fange an, nach Liebe, Glaube und Frieden und Gerechtigkeit zu streben, nicht erst im Augenblick, wo ich merke, hey, boah, mir ist Unrecht geschehen. Boah, ich habe Verletzungen erlebt. Boah, ich habe Unfrieden, ich habe Unglauben in meinem Leben. Und Paulus fordert uns raus, in den Zeiten, wo es uns gut geht, uns danach auszustrecken. Natürlich auch in den Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, aber in den Zeiten, wo es uns gut geht, sondern wir da rein investieren. In diese Gemeinschaft. Und zu sagen, hey, lass uns gemeinsam dieses Ziel verfolgen. Wenn Menschen zusammenkommen, er hat gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da ist er im Mittelpunkt, nicht wo eine Person alleine ist. Jesus ist auch bei dir, wenn du alleine bist, ja, aber er ist noch viel, viel mehr im Mittelpunkt präsent, wenn mehrere Menschen zusammenkommen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, sei regelmäßig da, komm in Gottesdienst, such dir einen Hauskreis. Teil dein Leben dort, wo du persönlich stehst. Denn gemeinsam können wir ertragen. Gemeinsam können wir uns ermutigen, auch diese Wendepunkte in unserem Leben anzugehen und zu erleben, dass Gott Gutes tut. Und dass wir immer wieder erleben dürfen, dass Gott uns auch reich beschenkt mit den Dingen, die wir brauchen. Diese Einheit, die dort gebildet wird, ist eine geistliche Einheit. Eine Einheit, die mehr trägt, als wir das, was wir uns normalerweise als Menschen vorstellen können. Genau dort sind wir gemeinsam unterwegs. Und keiner von uns muss alleine durchs Leben gehen. Oder muss alleine erleben, was es heißt, Unglauben zu haben. Oder Zweifel zu haben. Was es heißt, vielleicht auch quasi ungerecht behandelt zu werden. Das heißt, Verlust zu erleben. Wir sind gemeinsam unterwegs und gemeinsam erleben wir, dass Gott für uns ist. Keiner ist dazu gemacht, alleine im Leben unterwegs zu sein. Sondern wir sind alle dazu da, Gemeinschaft und gemeinsam im Leben unterwegs zu sein. Und ja, der Teufel wird kommen jeden Tag neu und wird dir erklären, ja, aber heute passt es nicht besonders gut. Also heute solltest du mal nicht, vielleicht nicht in die Gemeinschaft gehen, weil Gottesdienst gehen, weil es gerade nicht besonders gut ist. Oder Hauskreis, boah, du hattest doch so eine anstrengende Woche, oder? Deine Woche war doch so voll, dein Tag war so voll, du bist bestimmt um 7 aufgestanden, um 6 Uhr nach Hause gekommen, 7 fängt der Hauskreis an, vorne, nee, also sorry Gott. Und ich glaube, manchmal ist es unser eigen innerer Schweinehund, der uns daran hindert, wirklich die Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Mit anderen Menschen uns dazu entscheiden, Gott anzubeten und Gott groß zu machen. Es hindert uns manchmal daran. Und der Alltag wird oft so, ich verliere meinen Fokus. Ich verliere das, was wirklich mir wichtig ist. Ein Wandel entsteht immer dort, wo Menschen bereit sind, einen Wendepunkt in ihrem Leben anzugehen. Und wenn wir Wendepunkte in unserem Leben angehen, Dinge, die wir verändern möchten, wird es nicht einfach immer nur smooth gehen und gut sein, sondern es wird manchmal echt herausfordernd sein. Und Veränderungen können uns dazu bringen, dass wir auch manchmal halt einfach frustriert sind, weil Dinge nicht so funktionieren, wie wir es uns vorstellen. Dass wir herausgefordert sind. Und ganz ehrlich, ganz viele Menschen lieben es eigentlich nicht, ihre Umstände zu verändern, sondern eigentlich ihren Umstand zu verändern. Lieber würdest du alles andere neu machen um dich herum, anstatt wirklich das zu verändern, was dich persönlich betrifft. Und ich glaube, das ist manchmal der Punkt, dass wir eigentlich mehr unser Umfeld verändern wollen, wie das, dass wir uns persönlich wirklich verändern wollen. Dass wir persönlich wirklich bereit sind, Dinge anzugehen in unserem Leben. Wir verbringen ganz viel Zeit mit Dingen, die eigentlich uns eher wegbringen von Gott, wie das, was uns hinbringt zu Gott. Das heißt nämlich im nächsten Vers, dann 23, mit törichten Spekulationen hingegen, die nur von Unverstand zeugen, gib dich nicht ab. Denn du weißt ja, dass sie zu nichts anderem führen als zu Streitigkeiten. Wenn wir uns mit Dingen abgeben, die uns eigentlich mehr von Gott wegbringen, dann können wir immer wieder erleben, dass die Dinge eigentlich uns wirklich auch von Gott wegbringen und dahin bringen, dass wir anfangen, uns zu streiten oder in Diskussionen verfallen, die so in Kleinigkeiten verflechtet sind, dass wir nicht wirklich zum Ergebnis kommen. Und genau diese Punkte spricht Paulus an zu sagen, hey, setz deine Prioritäten neu. Setz deine Prioritäten so neu, dass du weißt, wo deine Ziele sind. Und dein Ziel darf sein, dass du Glaube, Lieben und Gerechtigkeit ganz neu in deinem Alltag erlebst. Und diese Ziele führen uns dahin, dass wir immer wieder herausgefordert werden, auch Dinge in unserem Leben anzugehen, Dinge zu verändern. Aber jeder Wandel, jede Veränderung, die ich in meinem Leben anfange, wird auch immer auf Widerstand stoßen. Auf Widerstand in mir persönlich, weil ich meinen eigenen Schweinehund habe und sage, nee, boah, ich würde heute lieber auf der Couch liegen bleiben. Oder das passt mir gerade überhaupt nicht in den Kram. Oder Widerstände, die um dich herum sind und sagen, ja, wie kannst du nur? Wie kannst du nur am Sonntagmorgen aufstehen? Lass uns doch am Samstagabend ein bisschen die Puppen feiern. Wie kannst du nur, das so und so machen? Dinge, die uns herausfordern, immer wieder neu zu sagen, hey, wir stellen Jesus an erste Stelle. Dinge, die uns herausfordern, auch wieder neu zu suchen, hey, wo möchten wir unsere Prioritäten setzen? Oh. Da hat sich wohl jemand bei uns verirrt. Ja. Da war er das da gelassen für euch. Können wir nachher einpacken. Ja, uns nicht mit den Kleinigkeiten des Alltags rumzuschlagen, die Dinge, die uns wegbringen von Gott. Und wenn wir unseren Alltag, unser Leben angucken, sehen wir ganz oft Dinge, die uns eigentlich wegbringen von Gott. Das sind oft die Kleinigkeiten, Unruhen des Alltags. Und wenn wir ins Alte Testament hineingucken, gibt es genau diese Situation, an dem sowas passiert. Im Alten Testament bei Elisa lesen wir davon, dass er eine Prophetenschule hatte. Und dass er dort Leute ausgebildet haben. Das heißt quasi, die waren dort ein Jahr ungefähr. Das heißt, wie wenn du auf ein Bible College gehen würdest oder ein FSJ machst oder sagst, hey, ich mache ein Jahr für Gott. Die Leute haben wirklich gesagt, sie geben alles auf, was sie haben und sind bereit, ein Jahr für Jesus zu geben. Ein Jahr für Gott zu geben und sich voll ausbilden zu lassen. Die waren dort auf der Schule und haben ganz, ganz viele geniale Dinge dort erlebt und gelernt. Und ich glaube, ich finde das echt herausfordernd, dass Menschen wirklich sagen, sie geben 100%. So damals für die Leute war das echt viel zu sagen, hey, ich bin dieses Jahr eigentlich nicht auf der Verfügung, am Hof zu helfen, im Haus zu helfen oder irgendwo was zu tun. Sie waren bereit, dieses eine Jahr zu geben. Und ich weiß dasselbe, ich habe eine Bekannte während meiner Ausbildung gehabt, die hat zu mir gesagt, hey Jonas, ich bin bereit, 6 Monate lang 100% meines Gehaltes wegzugeben ins Reich Gottes. Und ich war absolut perplex. Ernsthaft? Ich wusste, die hat eine WG, die sie zahlen muss. Ich wusste, sie hatte auch, musste selber einkaufen, weil sie hat nicht mehr zu Hause gewohnt. So, Mama hat den Kühlschrank voll gemacht und Papa hat die Rechnungen für die Miete gezahlt. Sondern sie war mutig und hat gesagt, hey, sie ist bereit, alles zu geben für Jesus. Wenn du mutig bist, go for it. Ich war nie so mutig bis jetzt. Sie war absolut mutig und mich hat das definitiv beeindruckt. Zu sagen, hey, sie gibt 100%. Und so war das für die Menschen auch. Sie haben gesagt, hey, sie geben alles, was sie haben, voll bei Gott ab. Und sie sind auf die Prophetenschule dort gegangen. Und dann heißt es in 2. Könige 6, 1 bis 5, einige Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten. Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Was für ein geniales Bild. Als Pastor höre ich das gerne. Der Versammlungsraum, in dem wir uns treffen, der ist zu klein geworden. Er ist viel zu klein geworden. Können wir nicht alle zum Jordan gehen und dort Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Wenn wir alle mit anpacken und Jordan gehen und Elisa sagt nur, hey, geht nur, macht mal. Ich bleib mal hier, ich guck mal, ob das was wird, macht mal. Und dann lesen wir weiter, dann heißt es nicht, da bat einer von ihnen, also einer von den Prophetenjüngern, bat Elisa darum, bitte Herr, tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen am Jordan. Sie fingen sogleich an, Bäume zu fällen. Das heißt, sie haben sofort direkt angefangen, Bäume dort zu fällen. Nicht nur irgendwie Pause gemacht oder so nach dem Marsch, sondern einfach direkt angefangen. Am Jordan fingen sofort an, Bäume zu fallen. Dabei rutschte einem von ihnen das Eisen von der Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Und er sagt, oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was sollen wir machen? Diese Axt war nur geliehen. Diese Axt war nur geliehen. So, ey, die Leute waren bereit, alles zu geben und dann haben sie noch Sachen ausgeliehen von irgendwelchen Leuten. Kennst du das Bild manchmal? Hey, du bist bereit zu sagen, hey, ich gebe alles, was ich habe für Gott und ich bin Vollgas mit ihm unterwegs. Und ich bin auch bereit, noch extra Zeit zu opfern. Ich bin auch bereit, noch irgendjemanden zu fragen, ob er mir helfen kann, was ausleihen kann. Dieser Mann war bereit, bei irgendjemandem anzuklopfen und zu sagen, hey, kannst du mir deine Axt ausleihen? Ich kann mir keine eigene leisten. Ich habe kein Geld dafür. Aber du kannst mir doch helfen, die richtigen Materialien dafür zu besorgen, damit wir das Haus Gottes bauen können. Und er hat ihm die Axt geliehen und hat ihn gegeben. Und was für ein geniales Bild. Dieser Mann ist wirklich bereit, extra Meile zu gehen. Und dann trifft ihn dieses Schicksalsschlag, dass er mit dieser Axt wahrscheinlich nach dem zweiten, dritten Mal in den Baumräumen schlägt und dann fällt auf einmal dieses Eisen vorne weg. Und dann stelle ich mir das vor im Augenblick, was geht dir im Augenblick durch den Kopf? Wie kann der Typ mir nur eine Axt geben, die nicht richtig gesichert ist? Warum hat er nicht sein Werkzeug überprüft, bevor er mir das gibt? Ach, Elisa, warum müssen wir eigentlich hier Bäume hacken? Hast du nicht irgendwelche anderen Leute dafür? Oder warum muss mir das gerade eben passieren? Hier stehen doch noch 50, 100. Er war verzweifelt, er war enttäuscht. Man liest es hier, dass er absolut emotional war. Oh nein! Das war nicht einfach nur so, oh ja, ey Elisa, komm, wir müssen mal ganz kurz reden. Mir ist da ein kleines Missgeschick passiert. Können wir das mal irgendwie klären, wie wir das am besten lösen? So nein, dieser Mensch war absolut emotional aufgewühlt. In dieser Situation steckt eine Spannung drin. So, und Elisa, wie geht er damit um in dieser Situation? Was tut er in diesem Augenblick? Er sieht ja, dass dieser Mensch eigentlich alles verloren hat, was er wirklich besessen hat. So, und er wusste, mit dieser Axt war er eigentlich verpflichtet, mehr oder weniger sein Leben lang dafür zu arbeiten oder halt mega viel Zeit dafür zu bringen, dass er diese Axt wieder irgendwann absteuern kann. Das war eigentlich, wie wenn du jemanden dein Auto ausleihst und der Typ das Auto an den Baum setzt. Und das ist vielleicht jemand, der eigentlich wirklich gar kein Geld hat, dir ein Auto neu zu kaufen. So was ist mit dieser Person passiert? Sie ist auf einmal das, was jemand ausgeliehen hat, hat sie auf einmal vollständig verloren. Und das Spannende ist, was Elisa damit macht. Er verurteilt nicht, sagt, hey, wie kannst du dein Werkzeug nicht überprüfen, was du ausleihst? Wie kannst du einfach nur so ungeschickt handeln? Und was sagt Elisa? Elisa fragt nur, wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigt ihm die Stelle im Wasser und sagt, da. Und der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Ich denke immer, Elisa hat da bestimmt so einen riesig dicken Baumstammast abgeschnitten, so richtig ins Wasser geschossen und dann ist das Eisen so hochgeploppt. Aber ganz ehrlich, ja, kann ja sein, aber was lesen wir danach? Das Eisen schwamm an der Oberfläche. So, normalerweise kommt das Eisen vielleicht hoch und dann geht es gleich wieder runter. Aber es schwamm an der Oberfläche, es war da. So, das liegt wahrscheinlich mehrere Minuten liegt es da und dann fragt er ihn, hey, willst du es nicht einfach aufheben? Es liegt doch schon vor dir, nimm es doch einfach. Fordert Elisa ihn auf, da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus. Wie oft, wir kennen vielleicht diesen Vers in Römer 8, 28, wo es davon ja heißt, alle Dinge dienen uns zum Besten, die mit Jesus unterwegs sind. Oder die Gott lieben. Und stell dir vor, du warst in diesem Moment, diese Axt ist wahrscheinlich gerade eben rausgeflogen und das liest man hier in 2 Minuten durch und wahrscheinlich standen die mehrere Stunden darum. Wahrscheinlich war Elisa noch nicht einmal wirklich in der Nähe, der war wahrscheinlich irgendwo ganz anders. So, da ist eine gewisse Spannung in dieser Situation drin. Und manchmal sind wir herausgefordert in unserem Leben, dass wir Dinge auf einmal verlieren. Und wie gehen wir mit diesen Dingen dann um? Dinge laufen nicht so, wie wir es geplant haben. Dinge laufen nicht nach dem, wie wir es uns erdacht haben, wie es doch gut wäre, Gott. Gott, wir haben doch geplant mit dir den Step, dann den Step und dann den Step, Gott. Und dann gibt es auf einmal so eine Zwischending, wo du sagst, oh nee. Wir sind herausgefordert, unseren Fokus zu verändern. Und dann schreibt Paulus davon, dass wir Gerechtigkeit, Glauben, Lieben und Frieden unser Leben einladen sollen. Ich so, Herrgott, also sorry, die Situation ist vielleicht nicht gerade eben dafür gemacht, dass ich jetzt Frieden empfinde. Dass es mir jetzt gerade gut geht. Ich bin eigentlich eher von Unglauben geprägt. Wie kannst du Gott nur zulassen, dass ich so eine Axt habe? Du kannst doch dafür sorgen, dass es gar nicht passiert, die Probleme. Und doch stecken wir manchmal in solchen Situationen drin. Und ist die Frage, was machen wir in solchen Situationen? Timotheus wird herausgefordert von Paulus, dass Paulus ihm sagt, hey, halt dich nicht mit den Kleinigkeiten auf. Halt dich nicht mit dem unnötigen Geschwätz auf, was dich nur zu Streitigkeiten führt, was nur zu Unstimmigkeiten führt. Viel zu oft landen wir in Diskussionen und verurteilen und sagen, ja, aber so muss es doch sein, so muss es sein, und du machst es so und ich so. Ja, oder guck doch mal genau da, oder guck genau da. Viel zu oft verlangen wir viel zu viele Kleinigkeiten und verlieren darin viel zu viel Zeit. Und das nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern auch ganz persönlich in unserem Alltag. Wir verlieren viel zu viel Zeit mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Und vielleicht ist es manchmal ein bisschen besser, auch naiver zu sein und naiv in Glauben hineinzugehen. Weil Gott wird dafür sorgen, dass der Output gut sein wird. Er sorgt dafür, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Und das ist ein Versprechen, auf das kannst du dich stellen. Und das Versprechen wird Wahrheit werden in deinem Leben. Und davon habe ich oft genug erlebt. Oft genug hatte ich dieses Gefühl, dass du eigentlich alles gegeben hast für Gott und irgendwo kommt was, was dir einfach so einen Strich durch die Rechnung macht. Und doch weiß ich, dass man auf einem Fundament steht, auf einem Glaubensfundament, was dafür sorgt, dass Gott für Gerechtigkeit in meinem Leben sorgt. Dass Gott dafür sorgt, dass ich Frieden erleben kann. Dass Gott dafür sorgt, dass ich Liebe erleben kann. Dass Gott dafür sorgt, dass mein Glaube wächst, auch wenn ich vielleicht gerade Unglauben habe, auch wenn ich gerade Zweifel habe. Gott sorgt dafür, dass mein Glaube wachsen darf. Und das alles in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Jesus anbeten. Nicht alleine. Nicht alleine. Stell dir mal vor, der Typ wäre alleine gewesen und hätte die Axt verloren. Wir sind nicht dazu gemacht, alleine durchs Leben zu gehen. Wir sind immer dazu gemacht, in Gemeinschaft mit anderen Menschen Gott anzubeten und Gemeinschaft durchs Leben zu gehen. Deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Hauskreis oder eine Kleingruppe suchst und regelmäßig im Gottesdienst da bist, weil die Gemeinschaft genau das ist, was den Unterschied macht. Und jetzt sagst du, ja, vielleicht reden gar nicht so viele Leute mit mir, ich erlebe nicht wirklich Gemeinschaft. Gemeinschaft beginnt immer mit mir persönlich selber. Fang an, Leute einzuladen. Fang an, dich mit Leuten zu treffen. Sei mutig. Geh auf Menschen einfach zu. Lebe Gemeinschaft, indem du anfängst, Gemeinschaft zu fördern. Gemeinschaft kommt nicht von alleine. Sondern Gemeinschaft beginnt immer bei einem selber, dass man selber sagt, hey, ich bin bereit, in Gemeinschaft zu investieren. Ich bin bereit, jemanden einzuladen. Sei großzügig. Und als dieses Eisen wieder auftauchte, fordert Elisa ihn auf, hey, heb's doch einfach auf, es ist da. Das Wunder ist da, willst du es nicht annehmen? Manchmal stehen wir vielleicht davor und sind so perplex, dass Gott ein Wunder tut und sagen, hey, boah, das ist, Gott, das ist zu viel, so viel Wunder kann ich gar nicht annehmen. Gott, das ist zu gut für mich, das habe ich gar nicht verdient. Gar nicht verdient, es zu bekommen, Gott, nee, das ist nicht mein Verdienst. Und Gott sagt zu dir, doch, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich habe gute Dinge für dich vorbereitet. Ich möchte dich reich beschenken. Und ich darf persönlich sagen, hey, ich bin bereit, dieses Geschenk anzunehmen. Zu sagen, hey Gott, ich nehme dieses Ding an und hebe es auf. Und kann erleben, dass Gott dafür sorgt, dass es gut wird. Und dass er den Weg ebnet. Aber was in diesem Augenblick passiert, ist im Endeffekt, dieser Mann musste neu seinen Fokus auf das Eisen richten, was im Wasser schwimmt. Vielleicht war er eigentlich noch frustriert von der Situation, dass das Eisen weg war. Aber er musste seinen Fokus verändern, musste sagen, hey, ich bin bereit, meinen Fokus zu verändern. Und das ist mein dritter Punkt, dein persönlicher Fokus. Dein Fokus darf neu gesetzt werden, sodass Jesus im Mittelpunkt steht. Wir alle setzen uns irgendwo Ziele, die wir erreichen möchten in unserem Leben. Unsere Ziele fangen an, ehrlich und lebendig zu werden, indem wir anfangen, etwas zu tun, indem wir den Wandel angehen. Und wenn wir den Wandel angehen, können wir erleben, dass wir Widerstand erleben. Ja, Widerstand wird kommen, ganz besonders in dem Augenblick, wo wir sagen, hey, wir möchten geistlich wachsen, möchten etwas verändern im Reich Gottes. Widerstand wird da sein, wie dieser Mann seine Axt verliert. Der Widerstand ist da. Aber es ist die Frage, wo fokussiere ich mich in diesem Widerstand? Fokussiere ich mich in dem Verlust oder in dem Gewinn, den ich in Jesus habe? Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, dass wir uns bewusst darauf fokussieren, dass Jesus der Gewinn ist. Der Fokus ist meine Entscheidung. Dort, wo ich meinen Fokus hinsetze, das ist meine persönliche Entscheidung. Vielleicht fühle ich mich emotional gerade nicht so, dass ich mich darauf fokussieren sollte, wirklich Jesus zu begegnen. Aber das ist deine emotionale Basis. Dein Fokus ist deine persönliche Entscheidung. Du entscheidest dich am Morgen zu sagen, hey, ich möchte Gott begegnen. Hey, ich möchte Gott erleben. Deinen Fokus zu setzen, zu sagen, hey, mein Fokus sitzt darauf, Gott in Gemeinschaft mit anderen Menschen anzubeten. Es ist deine persönliche Entscheidung, diesen Fokus so zu setzen. Und Paulus ermutigt uns, quasi unseren Fokus darauf zu legen, dass wir freundlich sind, dass wir andere lehren, dass wir gelassen bleiben, Unrecht ertragen, geduldig das Evangelium weitergeben. Wir lesen es in Vers 24, da heißt es nicht, wer sagt. Wenn du ja zu Jesus sagst, wenn du sagst, ja, Jesus, ich bin hier, ich glaube an dich. Wenn du ja zu ihm sagst, dann darfst du wissen, hey, du bist ein Diener des Herrn. Du bist berufen, ein Teil von seinem Haus zu sein und einen Unterschied zu machen. Wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll alle Zeit freundlich sein. Jo, ist herausfordernd. Wir setzen viel zu schnell unseren Fokus eigentlich auf den Streit oder auf die Diskussion oder auf die Lösung, die ich finden will. Weil meine Lösung ist ja die richtige Lösung. Anstatt uns auf den Fokus zu setzen, freundlich zu sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben. Die Lehre des Evangeliums kann ich nur weitergeben, wenn ich auch Input habe. Ich kann nicht nur immer was weitergeben, ohne mich selber irgendwie mit Jesus zu befassen. Sondern es ist wichtig, dass ich auch sage, hey, ich habe irgendwo einen Input, ich komme was rein, kann ich auch was weitergeben. Man muss gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Jo, hast du das schon mal gemacht? Ich weiß nicht, wie du Auto fährst, aber wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, bist du absolut gelassen. Oder wenn jemand viel zu langsam fährt, oder bist du der Erste, der nach einer Sekunde an der Ampel hupt? Ganz ehrlich, je nach Gemütszustand, ich persönlich bin nicht immer der Gelassenste in dem Punkt. Gelassen, Unrecht zu ertragen. Das heißt nicht, dass wir nicht für Gerechtigkeit aufstehen, überhaupt nicht. Und dass ich für mein Recht aufstehe, überhaupt nicht. Glaub mir, es ist wichtig, dass du aufstehst für deine Rechte. Und es ist wichtig, dass du für Gerechtigkeit aufstehst. Ich muss nicht überall die Augen zumachen und einfach durchs Leben gehen und nichts dabei denken. Aber ich darf wissen, dass ich jemanden habe, der dafür sorgt, der für meine Gerechtigkeit kämpft. Ich muss nicht jede Gerechtigkeit bis aufs letzte Blut durchdrücken. Sondern ich darf dafür sorgen und wissen, dass Gott dafür sorgt, dass er Gerechtigkeit schafft. Und dass ich Frieden kann ich erleben, dass selbst ungerechte Situationen eine gewisse Art der Gerechtigkeit ergeben, weil sie in Jesus gerecht sind. Und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den richtigen Weg zeigen. Denkst du dir vielleicht, die Leute, die sich gegen das Evangelium stellen, lass sie doch einfach laufen. Ist doch egal. Nein, er soll ihnen geduldig den richtigen Weg zeigen, jeden Tag neu. Sie nicht verurteilen dafür. Wie oft sind wir eigentlich diejenigen, die eigentlich genau das eigentlich tun? Die weglaufen vor Jesus. Weil wir weglaufen vor den Punkten, die Jesus uns zeigt, wo wir etwas angehen sollten. Wo wir etwas verändern sollten in unserem persönlichen Leben. Und sagen, nee, es passt eigentlich gerade nicht wirklich Jesus. Und deswegen sind wir nicht dafür da, jemanden zu verurteilen oder jemanden schlecht zu machen. Sondern wir sind da geduldig, den richtigen Weg den Menschen zu zeigen. Und das auch untereinander. Wir dürfen uns geduldig den richtigen Weg zeigen. Wir dürfen immer wieder auf Jesus hinweisen. Elias hat den Mann nicht verurteilt und hat gesagt, warum, wie kannst du deine Axt nicht überprüfen? Du kannst doch nicht einfach ein Werkzeug ausleihen und das nicht überprüfen. Ja, natürlich ist das logisch. Aber das ist nicht die Art und Weise. Wir verurteilen nicht, sondern wir ermutigen einander, im Glauben Schritte zu gehen. Wir ermutigen einander, den richtigen Weg zu zeigen. Jeder von uns biegt mal falsch ab. Und falsch abbiegen ist nicht falsch. Es ist nicht schlecht. Schlecht ist, wenn ich dann darauf bleibe, wenn ich mich nicht ermutigen lasse, wieder zurückzukommen. wir dürfen uns dazu entscheiden, diesen Weg immer wieder neu zu gehen und auf Jesus hinzuweisen. Unseren Fokus neu zu setzen. Ich finde es ganz spannend, weil Timotheus war in Ephesus in der Gemeinde dort. Und wenn wir in die Offenbarung reingucken, in die sieben Sendschreiben, dann sehen wir davon, dass die Gemeinde eigentlich ihren Fokus verloren hatte. Viel zu oft verlieren wir als Menschen vielleicht auch unseren Fokus wirklich auf Jesus. Das heißt in Offenbarung 2, die Verse 4 bis 5. Aber eins habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und handel wieder so wie zu Beginn. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann ist es ein Beginn. Und diese Entscheidung darf etwas mittragen in meinen Alltag hinein. Und ich darf mich immer wieder neu für diese Liebe entscheiden. Ich darf meinen Fokus neu zurücksetzen. Du bist wunderbar gemacht in Gottes Augen. Absolut ein einzigartiger Mensch, ein guter Mensch. Und viel zu oft verfehlen wir diese Punkte, dass wir uns diese Ziele setzen, gerecht im Leben zu sein. Glauben zu leben. Versagen wir als Menschen und Gott steht nicht da und verurteilt dich und sagt so. Sondern er sagt, hey, sei mutig, setz deinen Fokus immer wieder neu. Setz deinen Fokus neu auf mich und ich werde gemeinsam den Weg mit dir gehen. Paulus hat Timotheus ermutigt, den Weg mit Jesus zu gehen und sich nicht in den alltäglichen Kleinigkeiten, den Lüsten des Alltags verführen zu lassen. Und damit den Wandel zu verpassen, den Jesus in dir gehen möchte. Und Jesus möchte jeden Morgen neu den Wandel mit dir gehen. Jeden Morgen neu möchte er dich ermutigen, dass du dich nach seiner Liebe ausstreckst, sagst, hey, ich komme zurück zu dieser ersten Liebe. Weißt du noch, mit was für einer Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und handel wieder so wie zu Beginn. Wir dürfen umkehren und dürfen wissen, wir können zurückkommen zu Jesus. Wir können zurückkommen in seine Gemeinschaft, können erleben, zu sagen, hey, in deiner Gemeinschaft kann ich echte Anbetung erleben. Weil wir gemeinsam unterwegs sind, weil du im Mittelpunkt bist, Jesus, können wir Wandel erleben, der uns dazu bringt, dass wir ähnlicher werden wie du. Weil wir bereit sind, Dinge in unserem Leben anzugehen. Keiner von uns verurteilt jemand anderen für die Fehler, die er tut. Jeder von uns ermutigt den anderen, im Glauben Schritte zu gehen. Und so, dass wir vorangehen dürfen und dass wir Jesus ähnlicher werden dürfen. Denn glaub mir, der Teufel wird kommen, jeden Tag neu, und wird dir sagen, also diese Woche ist so voll, lass mal bitte deinen Hauskreis ausfallen. Oder der Sonntag wäre auch mal ganz gut, dass du einfach irgendwie an den See gehst oder schön in Schwarzwald gehst. Oder hast du gehört, Oma hat Geburtstag. Und da mal noch eine Ausnahme. Und da ist noch eine Feier und da muss ich noch hin. Wir alle sehen viel zu schnell, dass eigentlich viel zu viele Dinge in unserem Alltag uns eigentlich wegziehen von Jesus. Und wir geben diesen Dingen ganz viel Raum. Und sagen, ja, okay, Gott, kann man eine Ausnahme machen? Kann man noch eine Ausnahme machen? Aber ich möchte dir heute Morgen Mut machen, dass du sagst, hey, ich lasse nichts dazwischen kommen, was mich trennt von dem Fokus, den ich auf Jesus setzen kann. Und genau in den Zeiten, in denen dir es gut geht, fang an, in diese Beziehungen hinein zu investieren. Denn diese Zeiten werden kommen in den Durststrecken, in denen du davon zehren darfst, was du vorher in das Reich Gottes investiert hast, was du vorher in diese Beziehung mit Jesus investiert hast. Es ist so wichtig, dass wir in diese Beziehung mit Jesus investieren, dann, wenn es uns gut geht. Denn davon profitieren wir langfristig gesehen. Ich möchte dir heute Morgen ein paar Fragen stellen, weil ich gern möchte, dass du nach Hause gehst und sagst, hey, ich bin bereit, etwas zu verändern. Und bevor ich dir die Fragen stelle, möchte ich dir schon sagen, hey, wenn du Wandel in deinem Leben erleben möchtest, dann mach ihn nicht nur mit dir alleine aus. Sondern such dir jemanden, mit dem du darüber redest. Sprich jemanden an und sag, hey, lass uns gemeinsam diesen Weg gemeinsam gehen. Denn gemeinsam können wir Glauben, Liebe und Frieden und Gerechtigkeit erleben. In der Gemeinschaft, in einer ehrlichen Anbetung können diese Dinge Realität werden. Nicht im Einzelnen, sondern in der Gemeinschaft. Vielleicht könnt ihr kurz eure Augen zumachen. Erlebst du persönlich gerade eben Wandel in deinem Leben und sagst, hey, ich bräuchte eigentlich Hilfe dabei, dass ich gut durch diesen Wandel, durch diesen Prozess der Veränderung durchkomme? Dann melde dich doch einfach mal ganz kurz. Ja. Andere Frage ist, brauchst du Mut, um Wandel in deinem Leben ganz persönlich anzugehen? Mir nicht aufzuschieben, sondern anzugehen. Dann darfst du dich auch gerne kurz melden. Ja. Meine dritte Frage ist, möchtest du deinen Fokus neu auf Jesus setzen und nicht auf den Alltag, der so laut schreit manchmal? Möchtest du neu deinen Fokus auf Jesus setzen, dann darfst du dich auch gerne melden. Papa, ich danke dir dafür, dass wir Veränderungen in unserem Leben angehen dürfen. Papa, ich danke dir dafür, dass wir Wandel angehen dürfen, auch wenn er herausfordernd ist. Ich danke dir dafür, dass du den Weg mit uns gehst und uns nicht im Stich lässt, nicht alleine lässt auf der weiten Flur und sagen, hey, mach mal alleine. Aber ich danke dir dafür, dass diese Gemeinschaft Realität werden darf in unserem Alltag. Dass wir immer mehr dich einladen dürfen und dass du mehr Raum einnehmen darfst. Sodass wir ähnlicher werden dürfen, wie du bist. Und ich danke dir dafür, dass du möchtest, dass Glaube, Liebe, Frieden und Gerechtigkeit in unserem Alltag mehr Raum einnehmen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du diesen lebendig machst bei uns und dass wir es erleben dürfen in unserem ganz alltäglichen Leben. Ja, ich danke dir dafür. Amen.